Am letzten Sonntag haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der evangelischen Radiopredigt eine Besinnung über die Heilung eines Gelähmten am Teich Bethesda gehört. Auch in der heutigen Betrachtung geht es um eine solche Heilungserfahrung. Das wundert nicht, denn Gelähmtsein ist eine sehr grundlegende Erfahrung, sowohl im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Der Bibeltext, welcher der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums in den Versen 1 bis 12 und er lautet:
Als Jesus einige Tage später nach Kapharnaum zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder im Hause sei. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war, und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm, er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab. Und nachdem sie es durchbrochen hatten, ließen sie den Gelähmten auf seine Tragbare durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen: Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Jesus merkte in seinem Geist sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen.
Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. So spricht Jesus einen Mann an, der vor ihm auf einer Bahre liegt. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist nun doch ein recht merkwürdiger Empfang eines kranken und hilflos darniederliegenden Mannes. Was mag sich Jesus nur dabei gedacht haben? Dieser Mann wurde von seinen Freunden ja wohl seiner Krankheit und nicht seiner Sünden wegen hergebracht. Ich frage mich, wie es dem Kranken bei dieser Begrüßung ergangen sein mag. Gerade schmeichelhaft sind diese Worte ja nicht. Meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Mich jedenfalls würde eine solche Begrüßung schon etwas irritieren. Da bin ich wohl ein Kind meiner Zeit. So als rabenschwarze Sünderin, die sich endlich bessern sollte, komme ich mir jedenfalls nicht vor. Und das ist auch gut so. Allzu lange hat die Kirche viel zu einseitig die Sündhaftigkeit des Menschen betont und dabei seine Gott-Ebenbildlichkeit vergessen. Gut, dass sich das geändert hat. Nur, Gott-Ebenbildlichkeit heißt ja noch nicht Gott-Gleichheit. Also doch noch ein bisschen Sünderin und Sünder? Vermutlich ja, wohl mehr, als uns lieb ist. Mehr, als uns lieb ist, und darum haben wir alle so unsere Strategien, um trotz allem vor den anderen und vor uns selbst möglichst gut dazustehen. Lassen Sie mich das an einem kleinen und scheinbar harmlosen Beispiel illustrieren. Also, ich fantasiere jetzt ein wenig, aber nicht nur. Die Beispiele sind zum Teil auch direkt aus dem Leben gegriffen. Ich fantasiere ein wenig, wie ich mich jeweils verhalten könnte, um trotzdem möglichst gut dazustehen, wenn mir ein Fehler passiert ist. Nehmen wir an, ich schütte durch eine Unachtsamkeit eine Tasse Kaffee aus. Der braune Saft fließt über den Tisch und tropft auf den schönen, hellen Teppich. Anstatt mich nun für mein Missgeschick zu entschuldigen, rufe ich verärgert aus: Welcher Dummkopf hat denn seine Tasse hier so blöd hingestellt? Natürlich kann es auch vorkommen, dass ein solches Missgeschick sich nicht so leicht vertuschen lässt und eindeutig auf mein Konto geht. Dann sage ich vielleicht entschuldigend, Verzeihung, es ist mir da ein dummer Fehler passiert. Aber ich hüte mich zu sagen, Verzeihung, ich habe da einen dummen Fehler gemacht. Auf diese Weise bin ich eigentlich immer fein raus. Entweder sind die anderen schuld oder dann doch zumindest das Es. Und so kann ich ruhig weitermachen wie bisher, brauche nichts zu bereuen und auch nichts zu ändern, am wenigsten mich selber. Es gibt aber auch noch eine andere Strategie. Diese ist zwar gerade um 180 Grad anders, doch hat sie denselben Effekt. Diese Strategie geht so. Im Moment, da der Kaffee auf den Teppich tropft, rufe ich mit sichtlicher Bestürzung in der Stimme, schon wieder ich, immer mir passieren solch dumme Sachen, immer mache ich alles falsch. Auf diese Weise handle ich mir mit etwas Geschick gleich zwei Vorteile ein. Der eine kann darin bestehen, dass meine Mitmenschen mit Betroffenheit reagieren und Mitleid haben mit mir, dem Pechvogel. Sie trösten mich dann und sagen, es sei doch nicht so schlimm. Dies auch, wenn der Flecken auf dem hellen Teppich sie halt doch ärgert. Aber wenigstens bin ich dann nicht mehr schuldig, sondern nur noch bemitleidenswert. Schuldig werden in der Folge dann schon eher die pingeligen Mitmenschen, die mir den Fleck auf dem Teppich halt doch nicht so ganz verzeihen und mir das insgeheim auch zu spüren geben. Sollte das nicht funktionieren, kann die Strategie des «Ich mache immer alles falsch» auch anders genutzt werden. Man muss nämlich die Schuld nur groß genug machen. Ich meine, so groß, dass jedermann einsieht, dass es übermenschlich wäre, hier etwas ändern zu wollen. Wenn ich immer alles falsch mache und nie etwas richtig, da brauche ich ja auch gar nicht hinzuschauen, wann, wie und wo ich etwas falsch mache. Und so weiß ich dann ja auch nicht, wann, wie und wo ich etwas verändern könnte. Und lasse es darum am besten auch gleich bleiben. Und schließlich gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die eigenen Verfehlungen nicht wahrhaben zu müssen. Im Moment, wo der braune Saft auf den Teppich tropft, mache ich eine weitaus holende Geste, lache nonchalant in die Runde und verkünde dazu, «Nobody's perfect». Damit ist die Sache abgetan und es macht auch nichts, wenn ich durch mein Gefuchtel auch noch gleich die Weinflasche umstoße. Schließlich ist ja niemand perfekt und die ganze Sache nicht des Aufhebens wird. Und weil die anderen ja auch nicht perfekt sind, muss auch ich mich nicht anstrengen und etwas anders machen oder besser. So haben wir also ziemlich viele Möglichkeiten, uns einzureden, alles sei in bester Ordnung mit uns und es bestehe keinerlei Änderungsbedarf. Entweder gebe ich den anderen Schuld, dann muss ich nichts ändern. Oder ich mache die Schuld zu groß, dann kann ich nichts ändern. Oder ich nehme die Schuld nicht ernst, dann brauche ich nichts zu ändern. Oder ich mache mich vom Täter zum Opfer, dann müssen, wenn schon, die anderen etwas ändern. Alle diese Strategien mögen vordergründig für einen Moment lang hilfreich sein. Aber auf die Dauer taugen sie nicht. Auf die Dauer lähmen sie. Denn ich denke, etwas in uns gibt sich nicht zufrieden mit solchen Selbsttäuschungen. Etwas in uns möchte frei werden von diesen so mühsam konstruierten Rechtfertigungsversuchen. Etwas in uns möchte so stark sein, dass es auch zu seinen Fehlern stehen kann. Denn wer zu seinen Fehlern stehen kann, ist aufgerichtet. Zu etwas stehen kann man bekanntlich nicht im Liegen. Und aufgerichtet ist ganz nah bei aufrichtig. Und aufrichtig ist ganz nah bei richtig. Sich aufrichten und aufrichtig sein, das braucht Kraft. Sich aufrichten und aufrichtig sein, das braucht Muskeln. Das braucht die Muskeln der Wahrhaftigkeit. Und wenn wir diese allzu lange nicht trainiert haben, dann erschlaffen sie. Im schlimmsten Fall versteifen sie sich und werden gelähmt. Dann kann es so weit kommen, dass wir uns selber nicht mehr aufrichten können. Dann kann es so weit kommen, dass wir es nicht mehr von selbst schaffen, aufrichtig zu sein. Dann braucht es jemanden, der uns aufrichtet. So, wie es dem Gelähmten widerfahren ist, der auf der Bahre lag. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe zu Beginn erwähnt, mich hätten diese Worte irritiert. Den Gelähmten aber irritieren sie offenbar nicht. Jedenfalls rechtfertigt er sich nicht, nicht mit einem «Die anderen sind schuld», noch mit einem «Nobody's perfect» und auch nicht mit einem «Immer mache ich alles falsch». Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Der Gelähmte rechtfertigt sich nicht. Er schweigt. Er schweigt und er lässt sich etwas sagen. Er lässt sich sagen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Sie merken, er muss sich nicht sagen lassen, du bist ein Sünder. Erstens weiß er das schon längst. Zweitens braucht Jesus niemanden klein zu machen und drittens ist es auch nicht das, worum es geht. Das Wort, das Jesus zu verkündigen hat, ist ein anderes. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. An diesen Worten kann man sich aufrichten. An diesen Worten kann man sich aufrichten, auch wenn die Muskeln der Wahrhaftigkeit schon lange gelähmt sind. Denn noch etwas anderes lässt sich der Gelähmte sagen. Er lässt sich sagen, steh auf. Und der Gelähmte steht auf. Er steht auf und steht zu seinen Fehlern. Zu seinen Fehlern, die schon vergeben sind. Er steht auf und macht einen Schritt. Einen ersten Schritt in ein neues, verwandeltes Leben.